Abrutschen der Nordflanke. Um 7 Uhr morgens Ortszeit des 18. Mai meldete sich per Funk der USGS-Vulkanologe David A. Johnston, der die Samstagnachtschicht im Observationsposten etwa 10 Kilometer nördlich des Berges übernommen hatte, und gab die Resultate einiger Laservermessungen durch, die er kurz zuvor durchgeführt hatte. Die Aktivitäten des Mount St. Helens zeigten keinerlei Veränderungen gegenüber den vorherigen Tagen. Weder die Geschwindigkeit, mit der die Auswirkungen an der Nordflanke zunahm, noch die Schwefeldioxidemissionen oder die Bodentemperaturen zeigten irgendwelche ungewöhnlichen Veränderungen, die auf die große Explosion hindeuteten, welche sich kurze Zeit später ereignen sollte. Um 8.32 Uhr erfolgte ohne Vorwarnung ein Erdbeben der Stärke 5,1 direkt unterhalb der Nordseite des Berges. Etwa 7 bis 20 Sekunden nach diesem Erdstoß, wobei 10 Sekunden die wahrscheinlichste Spanne ist, löste sich die gesamte Nordflanke in einem der größten jemals aufgezeichneten Bergrutsche vom Mount St. Helens ab. Der erste, der mit den Worten "Vancouver, Vancouver, this is it" den Ausbruch vermeldete, war Johnston. Es gab lediglich 5 bekannte Fotos bzw. Fotoserien, die den Bergrutsch und den Beginn der Eruption festhalten. Erstens, auf einer Anhöhe nahe der Forest Road 100 bei Bear Meadow, etwa 17,6 Kilometer nordöstlich des Vulkans, kampierten Keith Ronholm, der an der University of Washington Geophysik studierte, der Amateurfotograf Gary Rosenquist sowie einige weitere Freunde. Rosenquist hatte eine Kamera mit Stativ aufgestellt, um den Berg zu beobachten. Er verpasste zwar die ersten 10 Sekunden der Rutschung, hatte dann aber die Kamera erreicht. Sie war in Erwartung einer vertikalen Eruption auf die Gipfelregion des Berges ausgerichtet. In der Hektik verriss er sie versehentlich, was jedoch passenderweise die Schuttlawine sowie die Explosionswolke genau ins Zentrum der Aufnahme rückte. Auch Keith Ronholm gelang Aufnahmen. Die Fotoserien sind bis heute die bekanntesten Aufnahmen des Ausbruchs. Anschließend gelang allen Campern mit ihren Autos die Flucht durch den Ascheregen gen Norden. Zweitens, eine Bergsteigertruppe hielt sich zufällig auf dem Gipfel des 53 Kilometer östlich gelegenen Mount Adams auf, als der Mount St. Helens ausbrach. Durch ihren exponierten Standpunkt und die große Entfernung konnten sie die Eruptionswolke in kompletter Längsausdehnung verfolgen. Die Fotos zeigen unter anderem das Gruppenmitglied Suzanne Christensen, die ungläubig auf die Eruption starrt und vor Schreck hinfällt. Drittens, der damals 30-jährige Robert Rogers aus Portland fotografierte auf einem nahen Höhenrücken 12,2 Kilometer westlich des Vulkans. Am gleichen Ort gelang auch Ty Kearney eine Fotoserie. Viertens, der Fotograf Robert E. Landsberg, geboren 1931, aus Portland, fotografierte aus einer ähnlichen Position wie Rogers, befand sich allerdings etwas näher am Berg in der Zielrichtung der lateralen Eruption. Etwa 7,2 Kilometer vom Vulkan entfernt, nahe dem South Fork Toodle River, fotografierte er den Ausbruch. Als die Glutlawine näher kam, spulte er den Film zurück in die Filmdose, packte diese in seinen Rucksack und legte sich selbst auf das Gepäck, um den Film zu schützen. Er starb und wurde 17 Tage später wiedergefunden. Die Fotosequenz konnte noch entwickelt werden und lieferte Vulkanologen wichtige Informationen. Fünftens, das Geologen-Ehepaar Keith und Dorothy Stoffel arbeitete für das Washington Department of Natural Resources. Zum Zeitpunkt der Eruption unternahmen beide einen Beobachtungsflug mit einer Cessna direkt über den Gipfel. Den Stoffels gelangen so Aufnahmen von oben. Mit einer Geschwindigkeit von 175 bis 250 Kilometern pro Stunde rutschte die in Bewegung geratene Flanke über den westlichen Ausläufer des Spirit Lake. Ein Teil des Erdrutsches traf 9,5 Kilometer nördlich auf einen 350 Meter hohen Felsgrat. Ein kleiner Teil des Erdrutsches strömte über den Felsgrat hinweg, der größte Teil wurde jedoch durch den Felsgrat abgelenkt und westlich in das Flusstal des North Fork Toodle River abgelenkt. Es wurde auf eine Länge von 21 Kilometern bis zu 180 Meter hoch mit Geröll verschüttet. Insgesamt bedeckten die 2,9 Kubikkilometer Geröllmasse, die der Erdrutsch löste, einer Fläche von 62 Quadratkilometern. Der größte Teil der ehemaligen Nordflanke des Berges wurde zu einem Geröllfeld von 27 Kilometern Länge, das im Mittel 47 Meter hoch war. Etwa 1,6 Kilometer unterhalb des Spirit Lake erreichte die Schuttmasse ihre größte Höhe, am flachsten war die Verschüttung an den westlichen Rändern. Der Bergrutsch verdrängte zeitweise das gesamte Wasser des Spirit Lake und erzeugte hierdurch 180 Meter hohe Wellen. Als das Wasser wieder in den See zurückströmte, dessen Seeboden durch den Geröllschutt um 60 Meter angehoben war, riss es tausende von Bäumen mit sich, die der dem Bergsturz folgende pyroklastische Strom gefällt hatte